Reise in kindliche Klangwelten. 13. Unterhaltungsabend mit Zauberern, Lichtern und Dieven. Wir kehren also zurück zur Sprech- und Sprachentwicklung durch Melodie, Harmonie und Rhythmus und springen in die kindliche Sprachwelt, die so erfindungsreich ist, dass es schade wäre, sie nicht zu beachten. Onomatopoesie ist das Zauberwort, und wenn ich noch den Begriff der Neologismen einstreue, soll es genug sein mit intelligenten Bezeichnungen. Lasst uns lieber in die Welt des Knisterns und Knackens, des Donnergrollens, aber auch des Kikeriki und Platsch eintauchen. Denn nichts anderes ist Onomatopoesie. Lautmalerische Wörter, die wir alle völlig selbstverständlich verwenden. Suchen wir nicht nur nach altbekannten lautmalenden Wörtern, sondern malen wir uns selbst Wörter. Vor Jahren las ich ein Gedicht einer Grundschulklasse, welches die Stimmung in einem dunklen Wald wiedergeben sollte. Es war die Rede von einem Flügelflagel, der durchs Viru-Varu-Holz gausterte. Schaurig schön. Wunderbare neue Wortschöpfungen, Neologismen, die es meines Wissens zwar nicht in den Duden geschafft haben, dennoch sehr aussagestark waren. So könnte man auch mit Kindern Fantasiewörter finden. Nicht als einmaliges großes Projekt, sondern bei Spaziergängen oder Besuchen. Wir versuchen, uns Unbekanntes mit Wortneuschöpfungen zu belegen. Alle Kinder aller Nationalitäten mit ihren eigenen Klangvorstellungen, Rhythmen und Geschwindigkeiten können daran teilnehmen, weil keine Sprachbarrieren aufgebaut werden. Statt immer wieder Hokuspokus-Fidibus zu sagen, könnten wir neue Zaubersprüche erfinden und vielleicht sogar noch den Klang eines Instrumentes hinzufügen. Boshu, Wabu, Karabu, Bings. Sprech- und Sprachspiele bereiten in der Regel sehr viel Spaß, um sie aber wirklich sinnvoll und wirkungsvoll einzusetzen, müssen sprachliche Aktivitäten, und dazu gehören auch Singen, regelmäßiger Bestandteil des Alltags werden, sodass die Stimmwerkzeuge permanent spielerisch trainiert werden. Denn nur das regelmäßige und aufmerksame Training führt zu Erfolg. Und hier komme ich zu einem wesentlichen Aspekt des Rhythmuses. Durch permanente Übung verselbstständigt er sich und wird zu einer Ausdrucksform, mit der ich in Gruppen interagieren kann. Genau wie Sprache kann er nicht von heute auf morgen fehlerfrei beherrscht werden. Es müssen Muskeln koordiniert werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Aktion vollziehen. Genau wie Zunge und Lippen mit dem Gaumen und den Zähnen in eine bestimmte Konstellation gesetzt werden, um einen Laut zu erzeugen. Blitzschnelle Neupositionierungen und Synchronisierungen mit der Atmung lassen Silben, Wörter und Sätze entstehen. Diese komplizierten Prozesse werden pausenlos trainiert und verbessert, bis wir uns keine Gedanken darüber mehr machen müssen, wie ein Wort gebildet wird. Bis wir ihm die entsprechende Klangfarbe geben können. Bis wir ihm die gewollte Betonung verleihen und ihm das passende und der Situation angemessene Sprechtempo geben können. Bis wir mitten im Sprachfluss schlagartig still sein können, ohne zu stolpern, weil wir alle zum Sprechen notwendigen Muskeln so perfekt synchronisieren, dass sie gleichzeitig ihre Tätigkeit einstellen oder beginnen. Das einfache Lied »Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt eine kleine« ist dafür das beste Beispiel. Sind wir dazu in der Lage, dann haben wir einen großen Schritt in der Kommunikation und Interaktion gemacht. Und dieser Schritt kann vor und gleichzeitig mit der verbalen Entwicklung mit einfachen Klatschübungen unterstützt werden. Beherrscht man die ersten einfachen Rhythmen in einer Gemeinschaft, so fühlt man sich aufgenommen, unterstützt und von einer gemeinsamen Klangwelle getragen. Betrachten wir unter diesen Aspekten einmal sehr einfach erscheinende Betätigungen mit Kleinkindern, wie Fingerspiele oder Reimrätsel, so wird jetzt deutlich, dass jeder noch so kleine Baustein zur Sprachentwicklung auch ein entscheidender Baustein zur Integration und zur Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes sein kann, wenn er engagiert und aufmerksam vermittelt wird. Viele Musiker, Bands und Gruppen oder wie auch immer wir sie nennen wollen, haben ferne Länder und damit auch fremde Kulturen bereist, um sich von den anderen, fremdartigen Rhythmen inspirieren zu lassen. Sie waren auch dort, um neue Instrumente und deren Klänge kennenzulernen, und sie waren erstaunt über die einfallsreichen Klangzusammenstellungen oder auch Harmonien, die sie dort antrafen. All das versuchten sie später in ihre Arbeit, ihre Kompositionen einfließen zu lassen. Manchmal wurde diese Neuorientierung als musikalische Weiterentwicklung anerkannt und das eventuell daraus entstandene Album gelobt und gefeiert. Manchmal wurde diese neue Klangwelt zwar anerkannt, ließ sich aber schlecht verkaufen. Das Publikum wollte die ihm bekannten Klang- und Rhythmusmuster wiederhaben und sich darin wohl und sicher fühlen, weil es sie kannte und sich darin zurechtfand. Mich erinnert das an junge Menschen, die in die Pubertät kommen. Ihre Stimme verändert sich mehr oder weniger stark und damit ändern sich auch ihre Hörgewohnheiten. Eben haben sie noch in den besorgten Stimmen der Eltern Fürsorge erkannt und auch Ermutigung. Jetzt klingt die gleiche Aussage nach Gängelung. Eben noch gab es Fragen und Gespräche als Zeichen des Interesses. Jetzt ist nur noch ein gelangweiltes Ja zu hören, welches "Du nervst, ich weiß das alles schon" impliziert. Beide Seiten befinden sich auf unterschiedlichen Kontinenten, die langsam auseinanderdriften. Beide müssen versuchen, ihr Interesse an den anderen Klangkontinenten zu erhalten, Veränderungen zu akzeptieren und die Bedeutung alter Klangmuster neu zu bewerten. Und damit schnell zurück zu den Kindern der Kita. Eine Zeit lang passen Simone Sommerland oder Rolf Zuchowski zu dem überschaubaren Klangkontinent des Kindes. Auch Mamas oder Papas musikalische Favoriten haben noch mehr oder minder Platz auf diesem kleinen Fleckchen der Harmonien. Unsere Aufgabe als Erzieherinnen und Erzieher ist es einerseits, dieses überschaubare Klangfeld zu pflegen und zu schützen. Andererseits müssen wir den Kindern aber auch Teleskope, passender wären hier Stethoskope, geben, mit denen sie andere Kontinente sehen, hören und erahnen können, wie viel mehr es zu hören gibt. Nur Eltern und Erziehende mit wenig Vertrauen in die kindlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die die Kinder vor allem beschützen wollen, geben ihnen kleine Ferngläser, deren Linsen mit bunten Bildern einer heilen Welt beklebt wurden und damit immer dasselbe Bild zuverlässig entstehen lassen. Geben wir ihnen zumindest einen kleinen Einblick oder einen kleinen Einhorcher in die Klangwelt ihrer Rhythmen, Metren, Takte, Harmonien, Melodien, Klänge. Beenden wir jetzt die Arbeit am musikalischen Seziertisch, an dem wir Musik in ihre Einzelteile, Töne, Klänge, Harmonien, Rhythmus, Metrum und Takt zerlegt haben. Zu unserer Ehrenrettung muss ich sagen, dass diese Sektion lediglich dem Verständnis auditiver Wahrnehmungsprozesse und ihrer Schwierigkeiten, Möglichkeiten und Faszination diente. Mit dem Wesen und der Wirkung von Musik hatte die bisherige Arbeit nichts zu tun. Aber was ist schon das Wesen der Musik? Oder sollte ich die Bezeichnung Seele einführen? Selbst der beste Pathologe hat bei akribischem Sezieren nie eine Seele oder das Wesen oder den Charakter eines Menschen entdecken können. Versuchen wir es also erst gar nicht und geben uns mit der Annahme zufrieden, dass Musik auf jede Person unterschiedlich wirken kann. Und gehen wir noch weiter und sagen, dass dieselbe Musik auf denselben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Wirkungen erzielen kann. Daraus können wir allerdings auch schließen, dass der Hörer, der über ein breites Musikrepertoire verfügt, dieses seiner jeweiligen Stimmungslage besser anpassen kann als derjenige, der nur sehr begrenzte Werkkenntnisse hat. Außerdem folgt daraus, dass ich mich mit einer geeigneten Musikauswahl aus einer bestehenden Stimmung in eine andere hineinschwingen lassen kann oder die bestehende Gefühlslage verstärken oder abschwächen kann. Diese Annahme wird jeder unterstützen, der Musik nicht nur als Dauerberieselung abspielt, sondern ihr intensiv zuhört. Dabei spielen rhythmische und metrische Aspekte eine Rolle, da sie Auswirkungen auf die Atmung, den Herzschlag und den Blutdruck haben. Dieser Gedanke führt uns aber in die Medizin und damit zu weit vom Thema weg. mit der Aussage, dass Musikstücke zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Emotionen hervorrufen können, habe ich mir offensichtlich selbst ein Bein gestellt. Würden wir nämlich Kindern irgendwelche Musikstücke, die wir als fröhlich empfinden, vorspielen, dann würden wir Gefahr laufen, dass diese Stimmung gar nicht so von den Kindern wahrgenommen würde, vielleicht sogar ins Gegenteil umschlagen könnte. Unerklärlicherweise gibt es Musikstücke, die der Mainstream in unserem Lebensbereich als subjektiv schön oder angenehm empfindet. Die Werbung hat sich das zunutze gemacht und erzeugt mit dosierten Ausschnitten Wohlfühlatmosphäre. Folgen wir also in ganz kleinen Schritten der Werbe- und auch der Filmindustrie, deren Musik auf unsere Emotionen Einfluss nehmen soll. Wer kennt nicht Per Günd Morgenstimmung und verbindet diese Musik mit einem bestimmten Produkt? Oder Manfredinis Weihnachtskonzert, welches uns langsam auf Weihnachten vorbereitet und uns voll Vorfreude das Portemonnaie öffnen lässt. Wie wir gleich hören werden, gibt es viele Ausschnitte klassischer Musik, die Emotionen wecken oder Stimmungen unterstützen und die wir gezielt einsetzen können, um Emotionen zu wecken oder zu unterstützen. Das klingt nach Manipulation und Gehirnwäsche, soll aber nur ein Versuch sein, Orientierung in einer emotional geprägten Situation zu geben. Ja, ich weiß, dass die beiden Musikstücke musikgeschichtlich nicht zur Klassik gehören. Wir wollen hier aber nicht auch noch auf die verschiedenen Epochen der Musikgeschichte eingehen und subsumieren alles, was nicht zur gängigen Popkultur gehört, unter dem Begriff Klassik. Ja, und ich weiß auch, dass nicht alles Pop ist. Machen wir einfach mit Beispielen weiter. Wie wäre es mit Halle des Bergkönigs? Es erinnert mich zum Beispiel an ein kleines, tapsiges Tier, welches vorsichtig aus dem Wald kommt. Vielleicht ist es aber tatsächlich eine große Halle, in der wir uns vorsichtig vorwärts bewegen, oder der Saal eines Schlosses, den wir staunend betreten. Man könnte dieses Musikstück auch nach einem Waldspaziergang erklingen lassen und mit der Vorstellung verbinden, ein kleiner Hase würde vorsichtig hinter einem Baum hervorschauen. Oder wir setzen es beim Erforschen einer Höhle oder einer Unterführung, eines Tunnels ein. Der Einsatz dieser Musikfragmente müsste sprachlich ein wenig vorbereitet werden, indem die Kinder zum Beispiel aufgefordert werden, Ideen zu entwickeln, welches Ereignis jetzt und hier zu dieser Musik passen könnte. Spätestens jetzt wird bei einigen von euch die Idee gekommen sein, dass man das vorsichtige Reh, das neugierige oder staunende Kind und die passende Musik auch bewegungsmäßig oder mimisch-gestisch darstellen kann. Und schon haben wir eine ganz neue Methodenreihe, die sich in den Alltag einfügt, ohne aufwendig zu sein. Dazu nehmen wir noch den Tanz der Zuckerfee. Den Beginn des Zauberledigs von Dukas, das Besenmotiv. Die Badinerie von Bach. Und die Feuerwerksmusik von Händel. Diese Stücke können wir jeweils in einer Geschichte verwenden. So könnte der Tanz der Zuckerfee aus Der Nussknacker auch zu einer Eisprinzessin passen. Das Besenmotiv aus dem Zauberlehrling, nicht zu verwechseln mit dem Großvater aus Peter und der Wolf, könnte eine kleine Maschine sein, die sich langsam in Bewegung setzt. Mars Badinerie ist möglicherweise der Rattenfänger von Hamel und Händels Feuerwerksmusik weist eindeutig auf einen Königspalast hin. Wenn wir einige Werke kennengelernt haben, setzen wir diese in Bewegung um. Wenn die Zuckerfee erklingt, fahren wir imaginär Schlittschuhe. Wenn die Feuerwerksmusik zu hören ist, schreiten wir langsam und aufrecht wie ein König oder eine Königin, die den Saal betreten. Bei der Badinerie hüpfen wir fröhlich. Die Musik als Bewegungsmotivation ist in jedem Fall besser als stumpfsinnige Trommelschläge, zu denen die Kinder hüpfen, gehen oder laufen sollen. Möglicherweise werden die Musikstücke auch in einem Quiz noch einmal vertieft. Zu welcher Geschichte gehörte diese Musik? Wir können dabei beobachten, welche Musik die Kinder besonders schön finden und können die kurzen Ausschnitte immer weiter vergrößern und sowohl unser Musikrepertoire erweitern, als auch Geschichten mit neuem Leben füllen. Vielleicht kommen wir sogar so weit, dass die Kinder ihre Aufmerksamkeitsspanne so erweitern, dass sie in der Lage sind, Musikstücke, die eine Geschichte erzählen, komplett zu hören. Das bekannteste Beispiel ist wohl Peter und der Wolf und auch der Zauberlehrling von Dukas erzählt anschaulich eine Geschichte. Damit sind wir aber bereits im fortgeschrittenen Grundschulalter angekommen. Lasst uns erst einmal mit kleinen Ausschnitten und kleinen Assoziationen zu Musik beginnen. Ich habe bewusst Beispiele aus dem klassischen Bereich gewählt, um die Schwellenangst vor dieser Musik etwas zu senken. Es gibt mittlerweile sehr viele Zusammenstellungen von Musikstücken, die dem Hörniveau der Kinder entsprechen, aber auch Erwachsenen den Einstieg in diese Musik und die Freude daran erleichtern. Eine kleine Recherche im Internet genügt, um diese Sammlungen zu finden. Es ist aber natürlich auch möglich, jegliche andere Musik, die kindliche Assoziationen wecken können, zu wählen. Hier muss jeder persönlich und in Absprache mit der Einrichtung entscheiden, wie er vorgeht. Wichtig ist nur, dass auch derjenige, der sich selbst für völlig unmusikalisch hält, mit dieser reproduzierenden Arbeit eine neue Methode in sein Methodenportfolio integriert und Musik bei Geschichten, Erzählungen, Märchen, Bewegungsförderung, Quizrunden als selbstverständlichen Bestandteil integriert und damit Aufmerksamkeit und neue Motivation schafft. Zur Schwellenangst noch ein Hinweis. Ein Konzert in einem Stadion oder einer großen Arena zu besuchen, fällt in der Regel nicht schwer. Auch wenn der Veranstaltungsort selbst nicht bekannt ist, findet man sich zurecht und kennt auch die Verhaltensweise des Publikums. Bei Konzertsälen ist das etwas anders. Große Philharmoniesäle, Flößen wie auch Döme oder Kirchen allein schon wegen ihrer Architektur Respekt ein. Früher wurde dieser Respekt noch durch Kleiderordnungen und durch ungeschriebene Rituale, zum Beispiel wann geklatscht werden darf und wann nicht, verschärft und nur der Eingeweihte fühlte sich wohl und ließ es Neulinge auch gerne spüren. Die Zeiten haben sich geändert. Kleiderordnungen gibt es nicht mehr und die ungeschriebenen Applaudierverbote bezogen und beziehen sich lediglich darauf, dass man die Konzentration der Spielenden nicht stören will. Der Vergleich zu Tennisspielern drängt sich auf, bei denen früher auch eine extrem strenge Kleiderordnung galt und Applaus während des Aufschlags mit Empörung aller Zuschauer bestraft wurde. Dieselben Gründe gelten auch für die altmodisch oder gestelzt wirkenden Schwarz-Weiß-Kleidungsstücke der Orchestermitglieder. Die Kleidung soll nicht ablenken. Lediglich die Solisten dürfen sich modisch austoben, was allerdings häufig nicht den Geschmack aller Zuhörer trifft. Das soll hier aber nicht weiter verfolgt werden. Es lohnt sich, einmal in diese Konzertwelt einzutauchen und zu erleben, wie zum Beispiel ein einsamer Pianist auf der Bühne 2000 Zuhörer in seinen Bann zieht. Und diese Zuschauer schweigen und hören nur zu. Jeder darf dabei denken und fühlen und assoziieren, was er will. Nur das Hören steht im Mittelpunkt. Viele Theater oder Orchester bieten Musikaufführungen für Kinder an. Genauso wie die Museumspädagogik den kindlichen Blick auf die gesamte Kunstpalette richten will, wollen die Musiker und Sänger den Kindern die Musikwelt öffnen. Wenn ihr Gelegenheit habt, geht ruhig hin. Es ist weniger elitär, als ihr denkt, sondern eher ein großer Klangzirkus, der ganz vom Können der Musiker geprägt wird. Nicht abgesichert durch Playback oder digitalen Schnickschnack, nicht belebt durch Laserprojektion, sondern analog im Hier und Jetzt erzeugt und dann auch schon wieder vorbei, für immer. Ein wirklich einmaliges Erlebnis. Blättern wir noch ein wenig in der Musikliteratur oder durchstöbern wir das Internet und staunen über die bizarren Kostüme und die unglaubliche Spieltechnik einer Julia Wang bei einem Klavierkonzert. Über das Zusammenspiel von über 200 Instrumentalisten und Chormitgliedern und deren Klangvielfalt bei Verdis Dies Irae aus dem Requiem. Oder die perfekte Teamarbeit zweier Dieben des Gesangs beim Blumenduett von Delib, wenn sich Anna Netrebko und Elina Garanča um den perfekten gemeinsamen Klang bemühen. Wer den Opernklang und die damit verbundenen großen Gefühle, bei denen der sterbende Liebhaber noch eine fünfminütige Arie singen kann, nicht mag, den erinnere ich an Gemälde, die man vielleicht im Museum gesehen hat und deren Technik einen begeistert hat, die man sich aber nie im Wohnzimmer aufhängen würde. Man muss nicht alles mögen und kann dennoch die intellektuellen, motorischen, sozialen und emotionalen Höchstleistungen der Akteure neidlos bewundern. Wer es ganz ohne operettenhaften Kitsch haben möchte und das Puristische liebt, dem empfehle ich einen Blick auf Arvo Pärts Fratres. Dort sind es nur wenige Schläge der Pauke und der Klanghölzer, die von einem Klangteppich der Streicher getragen werden, der zunächst so durchsichtig ist, dass jeder winzige Fehler eines der Musiker sofort auffallen und stören würde. Vielleicht hilft auch ein kleiner Ausflug zu Rachel Portman. Oder Alan Silvestri, deren Filmmusik zum Beispiel zu Chocolate oder Forrest Gump einem breiten Publikum bekannt ist, oder auch zu Ennio Morricone, dessen Lied vom Tod ein Welthit wurde und der auch den Namen Nobody bekannt machte und von Once Upon a Time in America erzählte. Es fällt vielleicht auf, dass ich bei der Auswahl der Stücke keinen Wert auf eine mögliche Textaussage gelegt habe. Das gilt auch beim Verdi-Requiem und bei dem Blumenwalzer, da die Verständlichkeit des Textes eher nicht gegeben ist. Sobald der Text auch für den, der eine Fremdsprache nur rudimentär versteht, zu erkennen ist, ist das Musikstück ungeeignet, da es dann keinen Raum mehr für eigene Assoziationen lässt. Letztendlich ist aber zunächst nur der Weg in die weite Welt der Musik wesentlich, die nicht von Fantasie, von dem Entertainment, gigantischer Technik und sensationellen Show-Effekten zugestellt ist, sondern allein durch den Klang wirken will. Und bei diesem Weg kann uns das Internet sehr behilflich sein.